und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Müllers Woche. Mein Name ist Carsten Müller und in den nächsten rund 30 Minuten möchte ich mit Ihnen auf die vergangene Börsenwoche zurückschauen, was die Märkte global bewegte. Und das ist ja mein eigentlicher Fokus hier, welche Nebenwerte auf dem deutschen Aktienmarkt in dieser Woche für Schlagzeilen sorgten. Abgerundet wird das Ganze dann durch neue Analystenempfehlungen und natürlich einen Ausblick auf die kommende Woche. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Und zum Anfang, wie immer, auch der Disclaimer. Alles, was ich hier heute zu einzelnen Aktien sage, ist meine persönliche Meinung, also keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Und damit starten wir in den Rückblick auf die vergangenen Tage. Die Börsenwoche war dominiert bzw. eingerahmt von geopolitischen und geldpolitischen Themen. Zum einen die, man kann es ja so nennen, Friedenskonferenz von Donald Trump und Volodymyr Zelensky sowie weiteren westlichen Verbündeten wie Bundeskanzler Merz, dem französischen Staatspräsidenten Macron, Italiens Regierungschefin Meloni und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in Washington. Die wichtigsten Ergebnisse dabei: Es könnte sehr bald ein Treffen zwischen Zelensky und Putin geben. Amerika könnte konkrete Sicherheitsgarantien für die Ukraine geben. Und Trump will eigentlich aber, dass vor allem die Europäer hier einspringen. Und es sieht danach aus, dass es auch zu Gebietsabtretungen und oder zu einem oder dem anderen Tausch kommen könnte. Da hier noch vieles im Ungefähren geblieben ist, wird man wohl in den nächsten Wochen genau hinschauen müssen, ob das alles tatsächlich belastbar ist. Zumal der Eindruck hier entsteht, dass die Europäer zwar zahlen und personell die Hauptlast tragen sollen, bei den Verhandlungen aber wohl nur eher die zweite Geige spielen. Aber damit genug Politik. Im engeren Sinne, für uns Anleger war sicherlich spannender, was am Freitag geschah. Da hielt ja US-Notenbankchef Jerome Powell seine wahrscheinlich letzte Rede auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole im lauschigen Wyoming. Traditionell die Gelegenheit für den amtierenden Fed-Chef, die weitere Strategie zu skizzieren. Und auch diesmal hörte der Markt genau zu und bekam auf den ersten Blick auch das, was er sich erhofft hatte. Kurzum, Powell hat geliefert, zumindest aus Sicht der Wall Street. Seine Worte klangen eindeutig dovisch. Die Risiken hätten sich verschoben, deshalb könnte eine Lockerung der Zinsen bald nötig sein. Sofort preisten Futures einen Zinsschritt im September ein. Die Börsen reagierten mit einem Freudensprung. Der S&P 500 legte 1,5% zu. Der Nebenwerteindex Russell 2000 sogar knapp 4%. Doch genau hier liegt am Ende jetzt der Knackpunkt. Viele Marktteilnehmer hörten offenbar nur das, was sie hören wollten. Denn Powell sprach ebenso klar von Balance zwischen schwächendem Arbeitsmarkt und weiterhin hartnäckiger Inflation. Dazu kommt das Risiko zollbedingter Preisschübe, kurz aus einer vorsichtigen Andeutung wurde am Markt eine Zinssenkungsgarantie. Das könnte sich rächen, wenn die kommenden Konjunkturdaten schwächer ausfallen und die Inflation nicht wie gewünscht zurückkommt. Damit zu einigen Einzelaktien. Den Anfang macht Palantir. Der KI-Datenspezialist hat in den letzten Tagen kräftig federn lassen müssen. -15% innerhalb einer Woche, allein am Dienstag fast 10%. Nach einer Rallye von über 100% seit Jahresbeginn ist das erstmal nur eine klassische Gewinnmitnahmephase. Fundamentale Gründe gibt es nämlich eigentlich kaum, denn das Unternehmen lieferte mit über einer Milliarde Dollar Quartalsumsatz Rekordzahlen. Doch das Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 600 schreit förmlich nach Korrektur. Hinzu kommt die Abkühlung im gesamten KI-Sektor. Selbst Nvidia und Meta mussten ja Rückschläge hinnehmen. Die Gefahr einer Mini-Blase wird inzwischen offen diskutiert. Langfristig bleibt Palantir mit seinen Regierungsaufträgen und der EIP-Plattform spannend. Kurzfristig aber ist die Volatilität entsprechend hoch. Für Anleger heißt das, Im Prinzip, wer hier länger investiert ist, sollte sich der Risiken bewusst sein. Ein Boden dürfte sich wohl erst herausbilden, wenn der gesamte KI-Hype wieder in ruhigere Fahrgewässer kommt. Bei Intel erleben wir ein geradezu historisches Experiment. Die US-Regierung steigt mit knapp 10% ein, finanziert über Subventionen und Verteidigungsmittel. Der Einstiegspreis von $20,47 je Aktie bedeutet einen deutlichen Discount, während Intel am Markt dann zuletzt bei $24,80 notierte. Damit ist klar, der Chipkonzern wird de facto zu einem strategischen Asset des amerikanischen Staates. Die Frage bleibt allerdings, ob das Foundry-Geschäft ohne einen großen externen Kunden überleben kann. Wahrscheinlich wird Washington Druck ausüben, damit Apple oder Qualcomm Aufträge platzieren. Für Anleger ist die Botschaft zweischneidig. Das Insolvenzrisiko sinkt, wenn man überhaupt von Insolvenzrisiko hätte vorher sprechen können. Aber die politische Einflussnahme steigt. Analysten sehen die Aktie daher weiter nur als Spekulationsobjekt. Der Kurs reagiert erstmal kaum. Das dürfte sich allerdings ändern, sobald klar wird, wie viel Kapital noch in die nächste Chip-Generation fließen muss. Die geopolitischen Entwicklungen spielen der Rüstungsbranche, auch der europäischen, einmal mehr in die Karten. Nach den schon erwähnten Gesprächen zwischen Trump, Zelensky und europäischen Spitzenpolitikern wird ja, wie gesagt, über eine NATO-ähnliche Sicherheitsgarantie für die Ukraine gesprochen. Das genügte in der zurückliegenden Woche, um Rheinmetall, Hensoldt und Renk spürbar wieder steigen zu lassen. Die Botschaft des Marktes, selbst wenn es zu einem Kompromiss mit Russland kommen sollte, bleibt die Nachfrage nach moderner Verteidigungstechnik hoch. Hensoldt legt über 3% zu, Renk knapp 2% und Rheinmetall auch knapp 2%. Für Investoren ist das ein Signal, dass die Branche weiter auf anhaltende Aufträge setzen kann. Nicht zuletzt, weil ja Europa hier, wie auch schon angesprochen, offensichtlich den Löwenanteil der Unterstützung schultern soll. Damit nun zum Hauptthema von Müllers Woche, wie immer den Nebenwerten an der deutschen Börse. Den Anfang macht diesmal JOCK. Die Berliner EdTech-Firma JOCK oder YOC konnte im ersten Halbjahr 25 die Umsätze um 10% auf gut 17 Millionen Euro steigern. Bemerkenswert vor dem Hintergrund eines doch stagnierenden europäischen Werbemarktes. Operativ sah es jedoch weniger erfreulich aus. Das EBITDA brach von 1,8 Millionen auf nur noch 0,5 Millionen Euro ein. Unterm Strich also stand ein Verlust von 0,7 Millionen Euro. Hauptgründe hier waren Sondereffekte, Wechselkurseinbußen, Investitionen am schwedischen Markt sowie höhere Betriebskosten auf der firmeneigenen WIS.X-Plattform. Firmenchef Dirk Hilmar Kraus betont allerdings, dass diese Belastungen inzwischen ausgeräumt seien und für das zweite Halbjahr wieder Zuwächse von 15-20% zu erwarten sind. Die Prognose bleibt bestehen, 39-41 Millionen Euro Umsatz bei 5,5-6,5 Millionen Euro EBITDA. Der Markt honorierte die Zahlen grundsätzlich sehr positiv. Zum Wochenende hin setzten allerdings dann Gewinnmitnahmen ein, doch das Chance-Risikoprofil bleibt aus meiner Sicht intakt. Wer also an den Trend hin zu KI-gestützter Werbeoptimierung glaubt, findet in JOCK sicherlich weiterhin einen spannenden Spezialisten. Der Medizintechniker Stratec meldete ein währungsbereinigtes Umsatzplus von knapp 6% auf 118,6 Millionen Euro im ersten Halbjahr. Besonders stark entwickelten sich die Entwicklungs- und Dienstleistungsumsätze, die um 20% zulegten. Ein Hinweis darauf, dass die Pipeline neuer Projekte hier wieder in Schwung kommt. Gleichzeitig drückten allerdings Währungseffekte auf die Margen. Das bereinigte EBIT sank von 9,9 auf 8,5 Millionen Euro, die Marge von 8,8 auf 7,2%. Immerhin positiv. Die Bruttomarge blieb stabil und für die zweite Jahreshälfte erwartet der Vorstand steigende Systemverkäufe und auch wieder eine bessere EBIT-Marge. Die bisherige Prognose, Umsatzwachstum im unteren bis mittleren einstelligen Bereich bei 10-12% EBIT-Marge, wurde bestätigt. Daraufhin reagierte die Aktie mit deutlichen Zugewinnen, konnte diese allerdings im Wochenverlauf nicht halten und lag dann am Freitag wieder am Ausgangspunkt. Dennoch, Stratec bleibt ein defensiver Wert für langfristige Investoren mit Fokus auf den Diagnostikmarkt. Die Deutsche Rohstoff AG zeigte im ersten Halbjahr eine solide Performance trotz niedriger Ölpreise und schwächerem Dollar. Der Umsatz lag mit 102,3 Millionen Euro unter den Vorjahreswerten, damals 112,2 Millionen. Das EBITDA etwas deutlicher unter Druck mit 70,5 Millionen nach 83,8 Millionen im Vorjahreszeitraum. Das Konzernergebnis fiel auf 15,5 Millionen zurück. Allerdings konnte der operative Cashflow sich deutlich auf fast 90 Millionen Euro steigern. Erfreulich dabei, neue Bohrungen im Chinook-Pad liefern hier sehr starke Ergebnisse und auch das große Bohrprogramm im Westen des Powder River Basins läuft planmäßig. Deshalb wurde auch die Prognose bestätigt, also Deutsche Rohstoff peilt 170 bis 190 Millionen Euro Umsatz an und 115 bis 135 Millionen Euro EBITDA in diesem Jahr. Für Anleger bleibt die Aktie stark abhängig vom Ölpreis, profitiert aber von einer robusten Kostenstruktur. Aktuell liegen die Förderkosten pro Barrel nur bei $8,47. Die Kursreaktion war bei Vorlage der Zahlen negativ, drehte sich dann aber im Wochenverlauf überraschend ins Positive, sozusagen mit Verzögerung. Allerdings bleibt der Wert charttechnisch im Abwärtstrend, deshalb aus meiner Sicht eher nur beobachten. Spannend wird es bei The Payments Group Holdings. Die Frankfurter prüfen nämlich einen Einstieg in den Markt für Stablecoins. CEO Christoph Gerlinger sprach dazu mit mir im Podcast Nebenwerte Welt im Gespräch über die daraus entstehenden Chancen und Herausforderungen. Hören wir mal rein. Kommen wir mal zum Thema, was sozusagen ganz brandaktuell ist. Sie haben dieser Tage angekündigt, den Einstieg in den Stablecoin-Markt zu prüfen. Wie kamen Sie darauf und was würde denn dieser Schritt ganz konkret für Ihr Unternehmen bedeuten?
Ja, das ist für uns eine sehr bedeutende strategische Option. Stablecoins sind ja einer der am schnellsten wachsenden Bereiche im globalen Finanzsystem. Wir wollen uns jetzt ganz konkret anschauen und prüfen, ob wir als The Payments Group Holding in der Gruppe eigene Stablecoins ausgeben können. Also ob wir die tatsächlichen und die regulatorischen Voraussetzungen dafür erfüllen. Dabei ist unser Ziel, wenn wir bei der Prüfung zu einem positiven Ergebnis kommen, dass wir frühzeitig eine haltbare Position in diesem Milliardenmarkt einnehmen können, bevor der Kuchen ganz verteilt ist. Das wäre natürlich ein Meilenstein für uns. Mhm.
Sie hatten ja schon 2019 in einem Gastbeitrag von einer Tokenisierungswelle gesprochen. Fühlen Sie sich jetzt eigentlich heute, so 6 Jahre später, durch diese Entwicklung im Stablecoin-Bereich bestätigt?
Jetzt zwingen Sie mich natürlich ein bisschen unbescheiden zu sein. Aber bei aller Bescheidenheit, ja, da fühle ich mich bestätigt. Ich hatte das damals für die Börsenzeitung mal aufgeschrieben, nachdem ich auf einer Kryptokonferenz in der Schweiz teilgenommen habe und damals total fasziniert war von dem, was ich da alles gehört und erlebt habe. Schon damals habe ich nämlich die Vorteile gesehen. Stablecoins, die ich damals auch schon ausdrücklich genannt hatte in diesem Gastbeitrag, war noch kein gängiger Begriff, verbinden nämlich die Sicherheit bestimmter Assetklassen, zum Beispiel Leitwährungen. Dafür wird der Begriff Stablecoins heute maßgeblich verwendet. Das war damals noch nicht ganz so stark eingeengt. Also verbindet die Sicherheit bestimmter Assetklassen, wie zum Beispiel von Leitwährungen, mit der Flexibilität und den vielen anderen Vorteilen von digitalen Assets. Zum Beispiel digitale Währungen kosten gar kein Geld, die kann man einfach auf einem digitalen Speichermedium speichern. Man braucht dafür kein Konto, kein Depot, gar nichts. Und ihre Übertragung geht in Sekunden schnell, also quasi in Echtzeit, unabhängig von der geografischen Distanz und verursacht auch kaum Kosten, so ähnlich wie eine E-Mail verschicken würde oder auch kein Porto kostet. Und die Übertragung von solchen Token oder Kryptowährungen, das ist ja alles Blockchain-basiert, ist nicht an irgendwelche geografischen Hemmnisse gebunden, auch nicht an politische Grenzen, sondern es ist eine Art freies Geld dieser Stablecoins. Und damit auch den Menschen zugänglich in den Teilen der Welt, die noch ganz unbanked sind oder die einfach kein stabiles Finanzsystem haben oder auch nur keine stabile Heimatwährung. Das ist ja auch in vielen Ländern der Fall. Oder wo es irgendwelche Kapitalverkehrs- oder Devisenverkehrsrestriktionen gibt, die werden von solchen Stablecoins oder überhaupt Kryptowährungen leicht überwunden. Und somit diese ganzen Krypto-Assets oder Kryptowährung-Token können 24 Stunden, 7 Tage die Woche rund um die Uhr gehandelt werden und sind damit viel flexibler als alle anderen Arten von Assets oder Geld. Sind übrigens auch vor staatlichem Zugriff geschützt. Das ist in manchen Teilen der Welt auch von Vorteil.
Das gesamte Gespräch mit Christoph Gerlinger, auch über den weiteren Fahrplan beim Umbau zu einem PTech-Anbieter und wichtige Kooperation, hören Sie in der aktuellen Folge von Nebenwerte Welt im Gespräch. Den Link dazu gibt es dann in den Shownotes. Enfone meldete für das erste Halbjahr einen Umsatzplus von 3,9% auf 44,2 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA konnte sich leicht auf 5,7 Millionen Euro verbessern, wobei insbesondere die KI-Lösung aus der im letzten Jahr übernommenen Botario GmbH das Geschäft spürbar belebten. Allerdings gab es einen Wermutstropfen, denn die Jahresprognose wurde nach unten angepasst. Statt 8-10% Wachstum werden jetzt nur noch 3-5% erwartet. Beim EBITDA liegt die neue Prognosespanne zwischen 12,5 und 14 Millionen. Vorher waren es 13,5 bis 15,5 Millionen Euro. Hauptgrund für diese zurückgenommene Prognose sei die schwache Investitionsbereitschaft im Kernsegment Cloud-Telefonie, besonders in Deutschland. Der Vorstandschef Patrick Haider betonte allerdings im Bericht, dass Enfone mit seinem Programm Next 2027 den Ausbau der KI-Kompetenzen und auch Partnerprogramme weiter vorantreibt. Der hohe Anteil wiederkehrender Umsätze, inzwischen über 93%, sorgt natürlich für Stabilität. Allerdings hängt weiterhin die Kursfantasie an der Frage, ob sich das Cloud-Geschäft in den kommenden Quartalen nun wieder beschleunigen lässt. Interessant war die Reaktion an der Börse. Trotz der reduzierten Prognose legte die Aktie am Tag der Bilanz 4,6% zu. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass der Kurs zwischen minus 3% und plus 7% schwankte. Ich hatte ja Ende Juni den Chef Patrick Haider im Gespräch in meinem anderen Podcast. Also wer mehr zu Enfone erfahren will, gerne mal in den Nebenwerte-Welt-Podcast doch mal reinhören. Der Stromnetzspezialist Pfisterer hat in den ersten 6 Monaten des Jahres stark zulegen können. Der Umsatz kletterte um 9,5% auf fast 214 Millionen Euro. Das EBITDA sogar um 13% auf 39,5 Millionen Euro. Netto verdiente man dann 21,8 Millionen, ein Plus von 33%. Besonders beeindruckend hier der Auftragseingang, der sich um fast 45% verbessern ließ. Inzwischen hat man einen Auftragsbestand von über 312 Millionen Euro. Mit Übernahmen, die bekannte Power CSL für Offshore-Kabel und Investitionen in neue Kapazitäten, positioniert sich Pfisterer weiterhin als Vorreiter in der Energieinfrastruktur. Der Börsengang im Mai brachte ja zusätzliches Kapital für dieses Wachstum. Für Anleger bleibt die Aktie deshalb auch interessant, weil sie eben von der Elektrifizierung und dem Netzausbau profitiert. Kurzfristig stützt auch der hohe Auftragseingang, langfristig dann halt generell die technologische Kompetenz. Allerdings hat der Wert inzwischen schon eine heftige Rallye hinter sich, von 30 Euro Erstpreis auf 63,50 Euro am Freitag. Das ist mehr als eine Verdopplung. Damit ist sie nicht mehr billig. Wir haben 25er KGV von rund 27 und einen Umsatzmultiplikator von fast 3. Deshalb aus meiner Sicht, wer drin ist, bleibt natürlich. Neueinstiege eher nach einem überfälligen Rücksetzer. Die Lignit musste im ersten Halbjahr einen Umsatzrückgang von gut 8% auf knapp 34 Millionen Euro verkraften. Die Marge, EBITDA, blieb mit 6,2 stabil, dank früh gestarteter Kostensenkungen. Belastet wurde das Geschäft durch schwache Nachfrage der OEMs oder Abrufe der OEMs im Nutzfahrzeug- und Caravan-Sektor. Gleichzeitig zeigt sich die Sparte Technological Applications robust, insbesondere mit hochverdichteten Materialien für die Energieinfrastruktur. Hier konnte das im Vorjahr verdoppelte Umsatzniveau auch gehalten werden. Weiterhin bleibt bei Delignit die Bilanzstruktur solide. Eigenkapitalquote 76%, Netcash 4,2 Millionen Euro. Das gibt etwas Sicherheit. Für das Gesamtjahr wird als Ziel ausgegeben 68 Millionen Euro Umsatz bei 6 bis 7% EBITDA-Marge. Die Aktie reagierte allerdings kaum darauf. Das Problem bleiben hier die sehr schwachen Handelsumsätze. Im besten Fall also eine Seitwärtsbewegung zu erwarten. Ebenfalls Halbjahreszahlen gab es von The Platform Group. Diese lagen deutlich über den Erwartungen, der GMV plus 47%, das bereinigte EBITDA rund 90% mehr und der Umsatz plus 48%. Netto verdiente The Platform Group 33,3 Millionen Euro, ein Plus von 77%. Aktuell und erhöhte das Unternehmen die Prognose für das laufende Jahr. Der Umsatz soll jetzt zwischen 715 bis 735 Millionen Euro betragen, das EBITDA zwischen 54 bis 58 Millionen Euro. Vorstandschef Dominik Benner sprach entsprechend von einem starken Gesamtjahr und stellte auch weitere Zukäufe in Aussicht. Tatsächlich laufen inzwischen schon Übernahmegespräche im Pharma-Plattformbereich, die ein zusätzliches Umsatzpotenzial im dreistelligen Millionenbereich eröffnen könnten. Die Aktie reagierte daraufhin am Freitag mit einem Tagesgewinn von fast 23%, wohl vor allem wegen der Pharma-Pläne. Kann die Aktie diesen Sprung halten oder ausbauen, wäre natürlich der bisherige Korrekturtrend nachhaltig gebrochen und auch ein neuer Trend möglich. Mal schauen, ob es klappt. Und jetzt noch zu einem Wert, der bislang nicht an der Börse gehandelt wird, aber inzwischen der heißeste IPO-Kandidat für die nächsten Wochen ist: Otto Bock. Der Prothesenhersteller könnte nach Jahren der Vorbereitung jetzt nun endlich an die Börse gehen. Marktteilnehmer rechnen für Ende September bis Mitte Oktober mit dem IPO bei einer anvisierten Bewertung von über 6 Milliarden Euro. Die Eigentümerfamilie Neder könnte 25-30% der Unternehmensanteile platzieren, womöglich in mehreren Tranchen. Der Börsengang dient vor allem der Refinanzierung, denn im letzten Jahr musste die Familie einen 1,1 Milliarden Euro Kredit aufnehmen, um die 20% Beteiligung des Finanzinvestors EQT zurückzukaufen. Bereits 2022 war ja ein IPO geplant gewesen, wurde aber damals wegen des Marktumfeldes verschoben. Der Vorstandschef Oliver Jacobi sieht große Wachstumschancen, insbesondere bei neuronalen Schnittstellen für Prothesen. Und die Halbjahreszahlen 25, die jetzt auch in dieser Woche veröffentlicht wurden, unterstreichen die gute Aufstellung des Unternehmens. Der Umsatz legte um 5% auf 801 Millionen Euro zu. Ein organisches Wachstum von 10% war dabei mit enthalten. Ein bereinigtes EBITDA von 180 Millionen Euro, das war ein Plus von 30,5% und die Marge lag bei 22,5%, vorher 18,1%. Der Free Cashflow konnte sich nahezu auf 93 Millionen Euro verdreifachen. Hier waren besonders die Treiber Produkte wie die neue Speedhand Solution und das aktive Exoskelett Volton sowie insgesamt 7 Akquisitionen. Mit starken Fundamentaldaten und einer führenden Position in Human Bionics gilt also Otto Bock als aussichtsreichster deutscher IPO-Kandidat für den Herbst. Kommen wir nun zu neuen Analystenempfehlungen. Bei TAG Immobilien hat Warburg das Kursziel von 19,70 Euro auf 18,80 Euro gesenkt, die Einstufung allerdings auf Kaufen belassen. Kritisch sehen die Analysten hier die jüngste Kapitalerhöhung, die die Aktionäre verwässert. Schon 2022 hatte ja der Polen-Deal einen Abschlag gebracht. Positiv bleibt, dass THG sein Mietwohnungsportfolio in Polen ausbaut. Weiterhin ein Markt mit Potenzial. Mittelfristig könnten sich die Investitionen lohnen, auch wenn Währungsschwankungen und geopolitische Risiken belasten. MS Industry erhielt ein Update von Montega. Hier lautet die Empfehlung weiterhin kaufen mit einem Kurs von 2,40 Euro. Im Fokus steht das Segment X-Tech, das trotz schwacher Lkw-Zulassung vergleichsweise stabil läuft. Belastungen durch den Verkauf der Ultrasonic-Sparte und Anlaufkosten für die US-Produktion sind vorhanden, doch die Diversifikation in Off-Highway, alternative Antriebe und Defense wirkt positiv. Bei 3U Holding hat ebenfalls Montega das Kursziel leicht von 2,60 Euro auf 2,50 Euro reduziert, bleibt aber auch hier bei Kaufen. Belastend wirken sich die schwächere Entwicklung im SHK-Segment sowie Restrukturierungskosten. Positiv bewertet wird dagegen der Ausbau des Bitcoin-Bestandes, der inzwischen über die Hälfte des Enterprise Value abdeckt. Hinzu kommen stabile Erträge aus erneuerbaren Energien. Bei MLP setzt Metzler das Kursziel von 10,20 Euro auf 9,80 Euro herunter. Die Empfehlung aber wird auf Kaufen belassen. Das EBIT im zweiten Quartal war schwächer als erwartet, belastet durch IT-Sonderkosten und schwache Beiträge aus der Finanzberatung. Stabil blieb das Banking-Geschäft, das von der Zinslage profitiert. Um die Jahresziele von 100 bis 110 Millionen Euro EBIT zu erreichen, muss allerdings MLP im zweiten Halbjahr nochmal deutlich zulegen. Warburg hat auch die deutsche Euroshop neu bewertet. Das Kursziel wurde von 22,90 Euro auf 20,90 Euro gesenkt. Die Einstufung bleibt halten. Grund sind höhere Finanzierungskosten, die das Ergebnis belasten. Positiv wirken steigende Vertragsmieten, die das Bewertungsergebnis verbessern. Sehr positiv fällt eine neue Einschätzung zur Multitude aus. Hier hat Nuways seine Kaufempfehlung bestätigt und hebt das Kursziel von 12 Euro auf 12,50 Euro an. Begründung sind starke Q2-Zahlen. Das EBT lag bei 8 Millionen Euro und übertraf die Erwartungen bei deutlich gesunkenen Kreditausfällen und einem um 22% gewachsenen Kreditbuch. Bei Ströer hat Bärenberg das Kursziel von 71 auf 69 Euro gesenkt, bleibt aber auch hier bei Kaufen. Zwar war das erste Halbjahr schwächer und auch das Q3 könnte herausfordernd werden, doch langfristig überzeugt die Analysten die strukturelle Story. Außenwerbung in Deutschland gewinnt Marktanteile und die Transformation von Statista schreitet voran. Und schließlich CTS Eventim. Die LBBW hat die Aktien nach einem Kurssturz von fast 17% von Halten auf Kaufen hochgestuft, das Kursziel aber von 113 auf 102 Euro gesenkt. Belastend waren hohe Kosten im Festivalgeschäft und Integrationsaufwand bei Zugkäufen. Positiv gewertet wurde, dass das Ticketvolumen um 37% zulegen konnte und der Auslandsanteil zunimmt. So, damit zum Schluss der Blick auf die kommende Woche. Am Montag stehen die neuen IFO-Zahlen auf der Agenda. Nach den schwachen ZTW-Daten der Vorwoche ein weiterer Stimmungstest für die deutsche Wirtschaft. Erwartet wird ein Rückgang von 90,7 auf 88 Punkte. Sollte das eintreten, gebe das den Pessimisten sicherlich weiteren Rückenwind und könnte den ohnehin nervösen DAX weiter unter Druck setzen. In der Eurozone folgen am Donnerstag die entsprechenden Indikatoren. Hier rechnet der Markt eher mit einer leichten Verbesserung. Spannend bleibt der Blick über den Atlantik. Am Freitag kommen frische US-Inflationsdaten und Zahlen zu persönlichen Ausgaben. Beides wichtige Wegweiser für die Fed. Unternehmensseitig sind hierzulande unter anderem Berichte von SFC Energy, Delivery Hero und Fielmann avisiert. In den USA richten sich die Augen so auf Okta, HP und vor allem natürlich auf Nvidia. Die Zahlen des Chip-Giganten, die am 27. August kommen sollen, werden als krönender Abschluss der Berichtssaison erwartet und könnten im Detail noch einmal für kräftige Kursbewegungen sorgen. Und damit noch ein letzter Terminhinweis für heute. In der kommenden Woche finden die Hamburger Investorentage statt mit Fokus auf Small- und Mid-Caps. Auch ich werde natürlich wieder vor Ort sein und freue mich auf spannende Präsentationen und Gespräche. Das wird dann auch der Schwerpunkt in der kommenden Folge von Müllers Woche werden. Bis dahin, herzlichen Dank erstmal fürs heutige Zuhören und Abonnieren. Bleiben Sie gesund und haben Sie weiterhin ein gutes Händchen bei Ihren Investments. Ihr Carsten Müller.